Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem sehr persönlichen Essay, mit dem wir uns beschäftigen wollen, den der Schriftsteller, Verleger und Übersetzer Jo Frank geschrieben hat über Gewalt. Das Phänomen, die böse Aura und die Auswirkungen bis in unsere Sprache hinein. Jo Frank wird uns das entfalten. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Jo Frank ist Anfang 40, vielfältig aktiv als Schriftsteller, Verleger, Herausgeber, Übersetzer, kulturpolitisch engagiert. Er leitet Studienprogramme für den deutsch-jüdischen Dialog. Jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, einen Prosa-Essay über Gewalt. So in einem Wort ist der Band darüber geschrieben. Und Jo Frank ist bei uns im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Gewalt sei eines der letzten Tabus unserer Gesellschaft, heißt es in der Ankündigung zu Ihrem Text, Herr Frank. Wieso eigentlich tabu? Und Gewalt ist doch ja leider omnipräsent. Permanent wird berichtet, diskutiert über häusliche Gewalt, Gewalt auf den Straßen, Jugendgewalt, jetzt wieder täglich schreckliche Gewalt im Krieg. Was wäre denn hier noch tabu für Sie?
Na, ich glaube, es geht mir oder geht dem Text darum, stärker zu unterscheiden, über welche Gewalt sprechen wir eigentlich. Also Sie sagen es, auf der einen Seite ist Gewalt omnipräsent, auf der anderen Seite sieht man aber auch, es gibt eine mangelnde, also ich würde behaupten, eine mangelnde Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, was meinen wir eigentlich, wenn wir Gewalt sagen. Also Sie haben das gerade schon in Ihrer Aufzählung deutlich gemacht, dass diese unterschiedlichen Formen von Gewalt, Gewaltausübung, Gewalterfahrung alle subsumiert werden unter diesem einen Globalbegriff Gewalt und wir denken dann alle, wir wissen, was gemeint ist. Dabei sind die unterschiedlichen Formen der Ausübung von Gewalt sowie auch die Erfahrung von Gewalt und Erfahrbarkeit von Gewalt so speziell und so stark ausdifferenziert, dass man da eine Schwäche innerhalb der Sprache einerseits erkennbar machen kann, machen muss, glaube ich, und andererseits aber eben auch eine Schwäche in unserer Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, das angeblich unser Alltag in allen Bereichen bestimmt. Aber wenn man sich es eben genau anschaut, dann ist dieses eine Wort Gewalt eher eine Art von Ausweichbewegung, sprachlicher Ausweichbewegung vor einer richtigen Auseinandersetzung mit der Frage, was meinen wir eigentlich mit Gewalt?
Ihr Buch ist uns gleich aufgefallen durch den besonderen Ansatz und Stil. Es ist jetzt keine soziopsychologisch-wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein ja persönlich assoziativer Text mit zum Teil märchenhaften Szenen, Kinderfantasien auch. Was war das für eine Entscheidung für Sie als Autor, diesen Essay so anzulegen, so zu schreiben?
Ich glaube, es gibt da immer natürlich im Schreiben sehr viele Entscheidungsprozesse, aber diese Form des Schreibens, also für die HörerInnen vielleicht nur, der Text ist unterteilt sozusagen immer in eine These zur Gewalt und von der ausgehend entfalten sich dann unterschiedliche Ebenen von Kommentaren, von Erzählungen, teils listenartigen, assoziativen Texten. Diese Entscheidung ist tatsächlich eine zu schauen, in welche tiefen Dimensionen kann ich eigentlich vorpreschen und welche Sprache benutze ich eigentlich. Also es ist auch eine agrammatikalische Sprache, die benutzt wird, ganz bewusst, um auch diesen sprachlichen Mechanismen der Gewöhnung im Umgang mit Gewalt aus dem Weg zu gehen. Also diese Gewöhnung, die ja auch immer ein Abstumpfen bedeutet und auch ein Modus, Gewalt von sich fernzuhalten und zu gucken, wie kann ich Sprache eigentlich formen, manipulieren, auch an Sprache auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch Gewalt ausüben, um Gewalt als Leser, Leserin oder für eine Leserin erfahrbar zu machen, und zwar die Gewalt, die ich meine. Das ist sozusagen die Frage, die hinter dem ganzen Text stand und steht, genau.
Hören wir mal kurz, Herr Frank, wie das klingt. Sie haben eine Passage ausgewählt und lesen Sie uns kurz vor.
Gewalt hat Eigentum. Vor der Gewalt, in der Gewalt, nach der Gewalt. Wir sind Eigentum. Vor der Gewalt behauptet die Gewalt Eigentum, verkündet Eigentum. Seine Gewalt verkündet durch Worte, durch Eskalationen, durch über die Zähne gezogene Lippen. Behauptet und beansprucht, spricht Anspruch aus, es ist mein Recht, Du bist mein. In der Gewalt werden wir neu kategorisiert. In der Gewalt werden wir zu Körper, zu Tier, zu Sache, zu Ding. Gewalt schreit mit Händen, mit Ellenbogen, mit Körpergewicht. Über das verfüge ich. Leib in Eigenschaft, in Eigentum, Leibeigene. Spricht die Gewalt, das ist mein.
Danke sehr. Herr Frank, dieses Du bist mein, das zieht sich wie ein Leitmotiv durch den Text. Meine Gewalt, seine Gewalt, heißt es oft. Was ist das für eine Differenzierung?
Also es geht einerseits sozusagen um eine Ausdifferenzierung zwischen dem, der Gewalt ausübt und dem, der Gewalt erfährt. Aber auf der anderen Seite ist diese meine, seine Konstruktion, also diese Unterscheidung in diesem Wort, das eben nur durch einen Buchstaben letztlich ausgedrückt wird, aber eine unendliche und entsetzliche Lücke beschreibt zwischen dem, der Gewalt ausübt und dem, der Gewalt erfährt oder der, die Gewalt erfährt. Ist insofern auch spannend, weil es eine Verbindung bedeutet, die eine gegenseitige Abhängigkeit bedeutet. Also das ist etwas, was der Text auch untersucht, eine Abhängigkeit von Ziel von Gewalt und von dem, der Gewalt ausübt, dass die eben nicht voneinander zu trennen sind, sodass seine Gewalt, also die Gewalt des Gewaltausübenden, dann meine Gewalt wird, also die dessen, der oder die Gewalt erfährt. Und ich glaube, dass genau dieses Spannungsverhältnis ist eine Frage, die in dem Band eine ganz große Rolle spielt. Inwiefern wird Gewalt eigentlich dadurch etwas, das auch für mich eine sozusagen Grundkonstante meines Seins in der Welt wird? Und was bedeutet das eigentlich für alle anderen Beziehungen, in denen ich lebe, beispielsweise, wenn seine Gewalt, meine Gewalt immer mit dabei ist, immer mit am Tisch sitzt, unter der Bettdecke liegt, immer mit im Fahrstuhl steht oder wie jetzt im Radiostudio.
Das hieße aber sozusagen diesen Gemeinplatz aufzubrechen, also dass Gewalt immer diese zwei Seiten hat, ne? Die des Täters, die des Opfers. Einer übt aus, einer erfährt sie in ihrer Darstellung. Ist das mal eindeutig und dann eben verschwimmt dieses Täter-Opfer-Schema. Aber auch, ich habe mich beim Lesen da immer gefragt, okay, wo will er eigentlich hin damit? Ja, was ist denn dann der Punkt, wo ich sage, ah, jetzt habe ich es kapiert. Ich muss mich anders zu diesem Phänomen stellen. Mhm. Was wäre denn die Konsequenz?
Naja, das ist immer so ein bisschen schwierig, so ein gesamtes Anliegen von einem Band in einem Satz zusammenzufassen. Ich glaube, das ist die einfachste Konsequenz oder eine, die sich jetzt irgendwie ganz schnell zusammenfassen lässt, ist tatsächlich die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Gewalt in Sprache um? Das ist ein ganz wichtiges Anliegen im Band. Aber auf der anderen Seite ist es auch die Frage, können wir eigentlich Gewalt für andere auch erfahrbar machen durch Sprache? Und das versucht der Band auch. Also es ist ein ganz großes Anliegen, dass man sagt, Sprache schafft immer nur Annäherungen, immer nur Asymptoten. Was aber das eigentliche Begehren ist, und da wird die Ambivalenz, auch meine Gewalt, seine Gewalt, wieder extrem sichtbar, ist das Mitnehmen in Gewalt, in die Empfindung von Gewalt. Denn es hat immer auch was sehr Paternalistisches, über Gewalt zu sprechen, die jemand anders erfährt, als sei das etwas, worüber man selbst sprachfähig ist. Und die eigentliche Sprachfähigkeit entsteht nur in der Gewalt. Also das ist ein Buch voller Ambivalenzen, das aber ein großes Anliegen hat, auch diese Ambivalenzen sichtbar zu machen und darüber weitere Gespräche zu führen, darüber nachzudenken. Und das Ganze aber natürlich auf eine literarisch ansprechende Art, auch teilweise mit Humor, was eben auch eine weitere zusätzliche Ebene dieser Ambivalenz ist, glaube ich.
Also Sie beschreiben auch sehr drastisch die Auswirkung von körperlicher Gewalt, also wie der Körper auf Schläge reagiert. Das ist zum Teil sehr, sehr ach, drastisch und das zieht einem irgendwie alles zusammen. Wie es der Zufall wollte, habe ich, als ich ihr Buch las, abends sitze ich vorm Fernseher und sehe mir irgendwie so eine Action-Serie auf Netflix an. Ja? Und da habe ich die ganze Zeit irgendwie, habe ich ihr Buch im Kopf gehabt, dachte, guck mal an, wie locker du da jetzt mit deiner Chipstüte hier guckst, wie die Leute sich da hier abknallen, ne? oder sich gegenseitig schlagen. Und da ist es plötzlich irgendwie eine Art kultureller Gewalt, ja, die man vollkommen akzeptiert und die so einen sogar unterhält. Mhm. Also insofern hat mir Ihr Buch da schon ein bisschen den Abend nicht verdorben, aber ich habe drüber nachgedacht und dachte, ja, schau mal einer an.
Also freut mich ja schon mal, dass das Lesen Ihnen nicht den Abend verdorben hat, sondern das Filmschauen. Aber ich glaube, da haben Sie was Interessantes getroffen, denn es gibt natürlich eine Form von Gewöhnung auch an Gewalt. Also Sie haben vorhin ja auch den Krieg in der Ukraine angesprochen beispielsweise, und da merkt man ja auch auf eine sehr deprimierende, berückende und auch beschämende Art, wie Gewöhnung an Gewalt in Kontexten findet, die aber nicht, und da ist, glaube ich, einer dieser vielen kategorialen Unterschiede zu suchen, die ein ganz anderes Setting haben als die Gewalt, über die ich vornehmlich schreibe, nämlich Gewalt in intimen Beziehungen und in Beziehungen, in denen verschiedene Abhängigkeiten eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass die, während wir sozusagen sehr gewöhnt sind an so eine Art entpersonalisierter Gewalt, dass die Gewalt, die in intimen Beziehungen stattfindet, eine ist, mit der wir uns eben nicht auseinandersetzen, die weiterhin auch tabuisiert ist, und zwar durch so eine Ausweichbewegung auf diese andere Form von Gewalt hin, an die wir uns alle so gewöhnt haben. Und da ist, glaube ich, eben diese Frage der Differenzierung ganz wichtig, und dafür ist auch die Sprache in aller Drastik. Also ich empfinde das natürlich selber überhaupt nicht so, sondern ich empfinde diese Teile eher als so eine Art Berichtsform, aber notwendig, um Distanzen auch aufzulösen. Also ich möchte auch, dass das Lesen, dass der Text möglichst nah an Gewalt rankommt und nicht den Blick abwendet, nicht im entscheidenden Augenblick die Hände schützend vor das Gesicht hebt, wenn das dem Körper gar nicht mehr möglich ist. Also das sind, auch wenn das ein ganz komisches Anliegen zu sein scheint, ist mir das, glaube ich, trotzdem sehr wichtig bei dem Band, dass man diese Form von Gewalt auch literarisch erfahrbar machen kann und nicht dann sozusagen die literarische Abblende immer davor legt oder einen Plot oder Ähnliches, der sich wie so eine Art von Hautcreme dann über die Wunden legt, sondern ich möchte die Wunden schon sehen und die auch erkunden in dem Moment, wo sie entstehen, aber dann auch, was mit den Wunden weiter passiert.
Jo Frank, danke, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Und Gewalt, der Essay von Jo Frank, ist jetzt im Atelier Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Peter Wensierski, ich bin Journalist und Buchautor. Und es gab nicht nur ein Buch meines Lebens, auch in meiner Jugend gab es schon viele Bücher, die für mein Leben wichtig waren, aber in den letzten Jahren hat mich 4321 von Paul Auster besonders bewegt und berührt, und ich habe viel darüber nachgedacht, weil da einfach die Möglichkeit beschrieben wird, dass Leben auch ganz anders verlaufen kann. Dass es manchmal Kleinigkeiten sind, von denen abhängt, wie das Leben weitergeht. Und das mich hat an dem Buch fasziniert, dass praktisch vier Versionen eines Lebens eines Menschen in den 50er, 60er Jahren in Amerika dargestellt wird, wie es völlig anders verläuft, durch kleine Zufälle, die das Leben verändern. Und es geht natürlich um die großen Themen, die uns auch heute in der Gesellschaft bewegen, um Rassismus, es geht um die Liebe, es geht um das Verhältnis zu den Eltern, es geht um das Verhältnis zu den Mitmenschen. Also es ist ein wirklich großer Roman über das Leben und wie es auch hätte sein können. Ich fand es spannend, das auch über das eigene Leben mal so nachzudenken, wo waren die Weichen, wo es auch hätte anders gehen können. Und ich finde es dann einfach auch für die Gegenwart total wichtig zu begreifen, wir selbst können auch entscheiden, wie unser Leben ist, wie das Leben anderer wird, die mit uns zu tun haben, und dass man wirklich die Möglichkeit hat, seinem Leben auch immer wieder mal eine ganz andere Richtung zu geben.
Paul Austers Großroman 4321, das ist für den Schriftsteller, Journalisten und Dokumentarfilmer auch Peter Wensierski, das Buch seines Lebens. Neulich war er bei uns zu Gast in der Lesart mit seinem neuen Buch Jena Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk. Das Gespräch finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Vor einigen Tagen wurde der Mattes und Seitz Verlag schön preisgekrönt und gefeiert auf dem Literaturfestival Monte Verita in Ascona. Auch für die Buchreihe Naturkunden, die wir schon oft betört in die Hände genommen haben und jetzt aus topaktuellem Anlass gern wieder den neuesten Band, ein Porträt vom Hasen. Jawohl. Geschrieben hat es ein erklärter Fachmann, der Diplom-Forstwirt und langjährige Leiter der saarländischen Forst- und Naturschutzverwaltung Wilhelm Bode. Und er ist jetzt in einem Studio in Greifswald. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Bode.
Schönen guten Tag.
Sie haben die Naturkundenreihe schon mit den Bänden zum Hirschen und zu den Tannen bereichert. Wie tief verbunden Sie jetzt mit dem Hasen sind, das zeigt im Buch ein ja wirklich herziges Bild mit der Unterschrift: Der Autor am heiligen Abend 1953 mit seinen beiden Kaninchen Fritzchen und Hansi unter dem Weihnachtsbaum. Wie süß, Herr Bode, waren die Hasen also ihre erste große Naturliebe?
Ja, das war ganz sicher meine erste Tierliebe überhaupt. Und dadurch habe ich auch die Hasen nicht wie üblich unter Jägern als Zielobjekt kennengelernt, sondern es waren ja graue Kaninchen, sondern als individuelle Geschöpfe, denen ich stundenlang als Kleinkind zuschauen konnte beim Mümmeln, immer wenn ich aus dem Kindergarten kam.
Auf Ihre Jägerkarriere kommen wir noch, aber lassen Sie uns doch erstmal aus aktuellem Anlass über den Osterhasen sprechen, Herr Bode. Da gehen Sie gleich zu Anfang auf die Pirsch. Wer kam eigentlich auf die groteske Idee, schreiben Sie, ausgerechnet ein Hase Eier legt und dann sie auch noch bringt? Kulturetymologisch habe ich jetzt gelernt, ist da überhaupt keine eindeutige Herkunft zu belegen, ne?
So ist das.
Wunderlich.
So ist das. Und deswegen suche ich die Erklärung in der Natur. Und ganz genau genommen in der kulturbegleitenden Natur, die wir im Grunde genommen verbinden mit unserer Vorstellung von Heimat. Und die hat sich geprägt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zufällig oder nicht ganz zufällig entwickelt sich dort der Hase ganz besonders prächtig. Denn wir haben im Grunde genommen durch die Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts dem Hasen ein Kulturparadies bereitet. Und das vermochte er als ehemalige Steppenart ganz rasch zu besiedeln. Und deswegen hatten wir dann im 19. Jahrhundert regelrecht explodierende Wildhasenbestände in unserer Landschaft. Und das gleiche, ähnliches ist auch in Bezug auf die Tanne zu sagen, die auch in der Zeit eine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung hatte, die Weißtanne. Und wenn Sie mein Tannenbuch kennen, dann wissen Sie, dass die Tanne und der Hase eines gemeinsam haben. Sie stehen einerseits für eine andere Forstwirtschaft beziehungsweise für eine andere Landkultur und sie stehen natürlich für den Zeitraum etwa Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem einerseits die Tanne verschwand und andererseits der Hase explodierte. Und beide stehen insofern für das richtige Wirtschaften in unserer Kulturlandschaft.
Na Moment, ja, die Tanne verschwindet, der Hase explodiert. Wie kommt es jetzt zum Osterhasen nach Ihrer These?
Zum Osterhasen, weil er genau zu der Jahreszeit, nämlich der Osterzeit, anfängt als Tagtier, als eigentlich nachtaktives Tier auf den Feldern das frische Grün auch tagsüber zu fressen und zu rupfen. Und gleichzeitig blühen überall die schönen bunten Frühlingsblüher. Mhm. Und viele davon haben auch noch eiförmige Blütenkelche. Und last not least ist das ganze Ende der Fastenzeit, was die Kinder sehr vergnügt natürlich zum Anlass nahmen, Süßigkeiten von ihren Eltern in Osterhasenform zu verlangen. Und vieles, vieles mehr. Alles deutet darauf hin, dass der Osterhase just zur richtigen Zeit gewissermaßen in unser Kulturleben eintritt.
Jetzt habe ich es verstanden. Der Forstfachmann Bode mit der eigenen Osterhasen-These. Aber allgemein mal, Herr Bode, was zeichnet denn so den Feldhasen im ökologischen Sinne noch aus? Was leistet er denn für unsere Natur?
Also er ist weniger der große Leister, sondern er ist der große Profiteur, wenn wir es richtig machen. Und insofern schlage ich ja dann vor, dass wir den Feldhasen gewissermaßen zum Signet, zum Markenzeichen des Kulturlandschaftswandels machen. Also der Rückkehr zu einer biogenen, bodenfruchtbaren Landkultur. Und das zeigt er nämlich hundertprozentig an. Er ist nämlich als Wildtier ein besonders anspruchsvolles Wildtier. Er ernährt sich im Grunde genommen von 400 verschiedenen Kräutern, die alle als Begleitkräuter unserer Kulturlandschaft normalerweise auftreten, nur eben in unserer industrialisierten Kulturlandschaft nicht mehr. Deswegen geht es ihm so schlecht. Und es ist ja auch kein Wunder, dass er insofern auch ein, wenn man so will, ein Objekt der bildnerischen Kunst geworden ist. Mhm. Denken Sie nur, dass der Hase, der berühmte Hase, der berühmteste Hase und das berühmteste Tier überhaupt in der bildnerischen Kunst ist Dürers Hase.
Unglaublich, ja. Deshalb das auch wieder abgebildet. Herrliche Hasenbilder in Ihrem Buch überhaupt. Ja, aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, und Dürers Hase 1502, da fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum eigentlich? Denn zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht viele Hasen. Denn das war eine Mangellandwirtschaft und die sagt ihm ja gar nicht so zu. Die berühmte Dreifelderwirtschaft, die führte eigentlich mehr und mehr zur Auslaugung der Böden, das heißt zu immer geringer bodenfruchtbaren Böden. Bis dann eben im 19. Jahrhundert die Kehrtwende zur Wechselwirtschaft und zur Kulturfolgewirtschaft mit dem bäuerlichen Familienbetrieb, dem gemischten Betrieb, der seine Dünger selbst herstellte und nicht kaufte. Das war genau das, der Zustand der Kulturlandschaft, die dem Hasen zusagte. Denn er ist ja mit der Besiedlung Europas aus den südosteuropäischen Steppen nach Europa eingewandert. Er ist im Grunde genommen ein Kulturbegleiter des Menschen. Nur anders als der Hase und die Katze wollte er nicht im Kochtopf landen. Denn Hase und Katzen, gut, die wurden zeitweise auch gegessen, aber der Hase schmeckt natürlich zu gut. Und deswegen hat er sich immer ein bisschen auf Distanz zum Menschen gehalten.
So wie Sie jetzt erzählen, Herr Bode, wird mir auch klar, dass Sie schreiben, dass Sie schon seit über 40 Jahren aufgehört hätten, als Jäger, nämlich Hasen zu schießen. Da gibt's auch ein ganz bewegendes Kapitel, wie Sie zum Jagen kommen und zum Hasenjagen. Warum haben Sie aufgehört?
Tja, ich habe zunächst einmal, ich habe schon als 10-, 12-Jähriger ganz unmittelbar den Todesschrei des Hasen kennengelernt. Das schreibe ich auch in dem Kapitel, denn ich kriegte mit 8 Jahren von meinem Vater eine Büchse geschenkt zum 8. Geburtstag, was natürlich viel zu früh war und sowieso waffengesetzwidrig, aber spielte damals alles keine Rolle in den 15 Jahren. Und ich habe dann tatsächlich mit 10, 11, 12 Jahren meinen ersten Hasen geschossen und vorher hatte ich 1, 2 Hasenerlebnisse und die führten natürlich auch dazu und natürlich meine Erinnerung an meine Kaninchen im Kindergartenalter, führten natürlich dazu, dass ich die Hasen als individuelle Lebewesen wahrgenommen habe. Und insofern konnte ich mich nie daran gewöhnen, dieses sportliche Schießen der Schützen, bei dem der Hase rolliert und dann ein großes Horrido. Und ich habe natürlich mich dann immer auch mit den Hasen ein wenig beschäftigt. Und dann musste ich feststellen, je älter ich wurde, etwa so mit 35 bis 40 Jahren, dass der Hase im Grunde genommen aus unserer Landschaft verschwindet. Das war genau die Zeit, als wir in der Landwirtschaft das Glyphosat einführten. Und das Glyphosat ist sicherlich der Hauptgrund, dass der Hase aus unserer Landschaft verschwunden ist, denn der tötet alle Beikräuter ab, die der Hase für ein gesundes physiologisches Leben dringend in seiner Ernährung braucht.
Schließen wir mit ein paar Versen, Herr Bode, aus einem Hasengedicht von Christian Morgenstern, das Sie im Schluss zitieren. Ganz viel Literatur kommt natürlich auch in Ihren Bändchen vor. Also, die Sonne geht im Osten auf, der Osterhas beginnt den Lauf. Um seinen Korb voll Eier sitzen 3 Häslein, die die Ohren spitzen. Vielen Dank, Wilhelm Bode, für diese Zeilen und für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und auch für dieses schöne Büchlein Hasen in der Reihe Naturkunden im Matthes und Salz Verlag erschienen mit 159 Seiten für 22 Euro. Und jetzt freuen wir uns wieder auf Lesenswerte Bücher empfohlen von Profis aus dem deutschen Buchhandel. Und dazu telefonieren wir heute mit Ute Gartmann, die in Niedersachsen in Osterholz-Scharmbeck zusammen mit ihrer Schwester Sabine die Schatulle leitet. Eine schon mehrfach ausgezeichnete Buchhandlung. Schönen guten Tag, Frau Gartmann.
Ja, moin.
Wir beginnen mit einem preisgekrönten und inzwischen auch verfilmten Bestsellerroman aus Irland von Claire Keegan. Das dritte Licht heißt das Buch. Worum geht's da und warum hat es Ihnen so gut gefallen?
Es kommt einfach erstmal wunderschön daher. Es ist jetzt bei Steidl neu erschienen. Ein kleiner Leineneinband, wunderbares Papier, übersichtlicher Druck, also so, dass es einen förmlich anspringt. Und es hat 104 Seiten. Ich habe es dann mit nach Hause genommen, weil ich irgendwie dachte, ach, es ist so schön. Und eigentlich habe ich es gar nicht so mit Iren. Und dann habe ich es angefangen zu lesen und dachte, das ist so ein Herzensbrecher. Also es bricht einmal am Beginn das Herz, weil dieses kleine Mädchen irgendwie aus der Familie raus muss, weil ihre Mutter wieder schwanger ist. Und ein Esser weniger ist immer ganz gut. Und sie kommt zu Verwandten, die sie ursprünglich gar nicht kennt. Und dann lebt sie so in diesem Sommer, den sie da verbringt, förmlich auf. Also diese andere Familie ist viel herzlicher, viel, viel wärmer. Und ja, und das Ende verrate ich jetzt nicht, klar. Aber es bricht einem nochmal das Herz. Also, und gleichzeitig finde ich das so toll, also was Literatur kann, dass sie auf 104 Seiten irgendwie auf ihrem Sofa sitzen, am Ende, auch wenn sie nicht sentimental sind, Tränen in den Augen haben und einfach so raus aus dieser Zeit sind. Wahnsinn, ganz toll.
Das dritte Licht, der Roman von Claire Keegan, der ist jetzt auf deutschem Steidl Verlag erschienen. Umfangreicher wird es jetzt, glaube ich, mit französischer Thriller-Spannung, die Jean-Christophe Cranchet seit Jahren beständig liefert. Seine purpurnen Flüsse, die kennt man, glaube ich, wirklich auch durch die nicht nur millionenfach verkauften Bücher, sondern auch berühmt durch die berühmten Filme. Jetzt gibt es die marmornen Träume ganz neu auf Deutsch, Frau Gartmann. Ist das wieder so gruselig?
Ja, gruselig schon, aber er wechselt das Land. Er geht nach Berlin, nach Moabit.
Och, tatsächlich.
Wir befinden uns im Jahr 39, also im Prinzip alle Leute, die irgendwie mal Kutscher gelesen haben. Und jetzt in so einer
Volker Kutscher,
ne? Und in so einer Wartezeit sind. Die können jetzt Granger anfangen und finden dann guten Ersatz. Es geht um einen Psychoanalytiker, der die Frauen von Nazi-Größen behandelt, ihre Träume interpretiert, also ein bisschen Psychoanalyse spielt mit rein. Dann geht es um einen Nazi, dessen Vater in der Psychiatrie sitzt, weil er so Kriegstraumata nicht verarbeiten kann, und um die Leiterin dieser psychiatrischen Klinik und um einen Frauenmörder, der so eine marmorne Maske hat. Das Ganze ist spooky, gruselig, gut gemacht. Dieses Team, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst und sich auch nicht leiden kann, ermittelt sehr aufregend in diesem Berlin. Und es ist genauso gruselig wie die anderen von Granger, aber man muss es ja nicht direkt vorm Einschlafen lesen.
Das sieht man schon wieder den Film sozusagen vom inneren Auge beim Lesen. Ne? Und im Tropenverlag sind die marmornen Träume von Jean-Christophe Cranchet jetzt in deutscher Übersetzung erschienen. Ja, und wie immer bei den Gartmann Sisters gibt es zum Schluss was für die kleinen Leserinnen und Leser. Ein Bilderbuch von Silke Schlichtmann. 2019 ist sie zur Lesekünstlerin des Jahres gekürt worden und ihre neueste Tat zusammen mit ihrem Mann Nils Freitag und mehreren Illustratorinnen und Illustratoren gleich, heißt Lesen ist doof. Das ist aber bestimmt nicht so gemeint, oder Frau Gartmann?
Nee, aber Silke Schlichtmann ist wirklich eine grandiose Vorleserin. Wir hatten das Vergnügen, sie auch schon hier zu Gast zu haben. Und dieses Bilderbuch ist einfach so klasse. Die haben diese gängigen Vorurteile, Lesen ist langweilig beim Lesen, Lesen ist so ernst, Lesen ist anstrengend, Lesen ist blöd, weil ich es noch nicht kann oder weil ich nicht einschlafen kann. Und dann haben sie die Crème de la Crème von Illustratoren gefragt, ob sie dazu Illustrationen machen. Und daraus sind so witzige, widersprüchliche, gegensätzliche Geschichten entstanden, dass es absolute Freude ist. Also, und wir versuchen ja, sie jetzt in unsere Buchhandlungen zu kriegen, also in unsere und in die aller Kolleginnen, und gucken sich dieses Buch an, und es wird ein wunderschönes, eckiges Osterei.
Mhm. Aber sagen Sie mal, vielleicht haben Sie mal ein Beispiel für diese Geschichte. Ich meine, ja. So wie Sie erzählen, finden alle Eltern es toll, finden es aber auch die Kinder toll.
Ja. Also wir haben es Kindern vorgelesen, und zum Beispiel lesen ist doof, weil Papa immer dabei einschläft. Das verstehen Kinder schon, weil also das ist tägliches Erleben von Kindern, dass die Eltern, die ihnen eigentlich was vorlesen sollen, irgendwie neben ihnen einschlafen im Bett. Oder lesen ist doof, weil es so anstrengend ist, und da sieht man Hasen lesen und die anderen Hasen und einen Fuchs rennen und sitzen völlig angestrengt auf dem Fahrrad. Also es ist richtig nett. Und weil es langweilig ist, da sieht man, dass jemand völlig, also was man nicht tun sollte, was natürlich Kinder manchmal machen, nämlich mit einem Buch in der Hand auf der Straße lang zu gehen. Das könnte ins Auge gehen, aber es ist, also ja.
Und Hasen sind auch dabei. Mensch, jetzt haben wir gerade über die Hasen uns unterhalten. Sie haben auch gerade gesagt, das haben Sie gut gefunden. Wahrscheinlich haben Sie auch das Hasenbüchlein irgendwie schon in Ihrer Buchhandlung. Ja. So, genau, das müssen wir noch sagen, wo dieses Bilderbuch herkommt, im Hansa Verlag von Silke Schlichtmann. Ja, und das waren Sie, die Lektüre-Tipps von Sabine Gartmann von der Schatulle der Buchhandlung in Osterholz-Scharmbeck. Vielen Dank Ihnen wieder. Bis bald mal wieder. Schönen Gruß an die Ute, die Schwestern, und frohe Ostern, ne?
Ja, Ihnen auch.
Tschüss. Bis dann.